Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Robert Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, kurz SPIFA. Hallo nach Berlin, Herr Schneider.
Hallo, Herr Gerloff, grüß Sie.
Herr Schneider, ganz kurz zur Einordnung. Sie vertreten als SPIFA zumindest mittelbar über die angeschlossenen Verbände 165.000 Fachärztinnen und Fachärzte in Klinik und Praxis. Wie verteilt sich das eigentlich auf Niedergelassene und Klinikärzte?
Also wenn wir, der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands ist ein Verbändeverband, setzt sich zusammen aus den Berufsverbänden und den berufsständischen Organisationen der jeweiligen ärztlichen Fachgruppen. Und wenn wir auf die Mitglieder unserer Mitglieder, also unserer Verbände gucken, haben wir sozusagen eine Pari-Pari-Situation. Circa 50% niedergelassene, 50% Klinikärzte. Der Anteil in den jeweiligen Verbänden ist dabei natürlich aber unterschiedlich. Da gibt es Schwerpunkte. Manchmal auch Verbände, die nur Niedergelassene vertreten. Aber auch große Verbände, die eben genau so einen Anteil von 50% in der Klinik und 50% in der Praxis repräsentieren.
Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und jetzt kommt die saloppe Frage, welche Schuhgröße haben Sie?
Wie meinen Sie Schuhgröße?
Ja, dahinter, Herr Schneider, steckt natürlich, dass Sie sich zum 10. Fachärztetag die Mühe gemacht und auch Sie persönlich als einer der Autoren, Sie haben sich die Mühe gemacht, den medizinisch-ökonomischen Fußabdruck der Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland zu vermessen und darzustellen. Und als Vertreter des Verbandes werden Sie sicher sagen, der Fußabdruck in dem Fall vielleicht nicht der eigene Fußabdruck, sondern der der Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland ist viel größer als gedacht, oder? Also Schuhgröße 56?
Ja, vielleicht Schuhgröße 56 jetzt nicht, aber man kann schon sagen, der Impact der Fachärztinnen und Fachärzte ist riesig natürlich. Fachärztinnen und Fachärzte sind Teil der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. Und wenn man auf die Gesundheitswirtschaft insgesamt guckt, haben wir eine direkte Bruttowertschöpfung von roundabout 440 Milliarden Euro für die Wirtschaft, der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Und dabei spielen natürlich die Fachärztinnen und Fachärzte eine riesengroße Rolle. Und man muss noch dazu sagen, dass natürlich nur die Betrachtung der Gesundheitswirtschaft im Fokus ist das eine Thema, aber diese strahlt natürlich auch auf andere Bereiche aus, sodass sich dann auch der Fußabdruck insgesamt im System nochmal potenziert und sage und schreibe, wir da in einer Größenordnung von 775 Milliarden Euro für die Gesundheitswirtschaft insgesamt sprechen können.
Also Sie arbeiten ja da mit Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums und haben festgestellt, 12,7% von rund 4 Billionen Euro Bruttowertschöpfung in Deutschland, die stammen aus der Gesundheitswirtschaft. Und dann kommen wir auf die 439 Milliarden Euro und dann der Multiplikator ist dann, ja, man kennt das ja aus der Volkswirtschaft, dass wenn man 1 Milliarde zusätzlich in irgendein System steckt, dann kommt da am Ende weit mehr als 1 Milliarde bei raus. Das sind dann die 775 Milliarden. Das liegt daran, dass diejenigen, die vielleicht im Gesundheitswesen arbeiten, auch noch einkaufen und sich Autos kaufen und so weiter. Und dadurch, dass sie halt dann als Wirtschaftssubjekte tätig sind, dann mittelbar die Volkswirtschaft stärken. Kann man das so stehen lassen oder würden Sie das noch ein bisschen ergänzen wollen?
Man kann das auf jeden Fall so stehen lassen, aber vielleicht noch kurz zur Erläuterung, also um es vielleicht praktikabler zu machen vom Handling her. Wenn man sich also vorstellt, man bewegt 1 Euro an Investitionen oder an Ausgaben im System der Gesundheitswirtschaft, bringt das zusätzlich 0,7 Euro in anderen Bereichen. Sie haben es gerade so schön gesagt, ja. In diesem Beispiel, man geht einkaufen. Und all das tut natürlich jede Wirtschaftseinheit auch in der Gesundheitswirtschaft, jede Arztpraxis, jede Klinik, jede Berufsausübungsgemeinschaft hat natürlich die Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen im Wirtschaften, im Alltag, sei es ein Kugelschreiber oder sei es auch Medizinprodukte oder auch vielleicht das Verschreiben von Arzneimitteln. Und all dieses hat natürlich einen Impact auch auf andere Bereiche. Da spricht man dann von den indirekten oder auch induzierten Bruttowertschöpfungselementen. Und genau das löst das aus. Also da kommt so ein Potenzfaktor obendrauf, der das nochmal viel, viel breiter macht. Und der spiegelt sich dann nicht nur, sage ich mal ganz salopp, in Form von Ausgaben wieder. Man kann es auch runterbrechen, auch auf Arbeitsplätze. Also auch da kann man eine direkte Betrachtung machen. Arbeitsplätze, die direkt in der Gesundheitswirtschaft verortet sind, sorgen am Ende des Tages auch dafür, dass Arbeitsplätze in anderen Bereichen entstehen. Und all das zeigt natürlich die Gesamtwirkung, aber auch den Fußabdruck, den großen Fußabdruck der Gesundheitswirtschaft, von dem wiederum die Fachärztinnen und Fachärzte natürlich auch ein wichtiges Standbein sind.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Was ist denn die Zielrichtung dieser Untersuchung, die Sie jetzt da veröffentlicht haben? Also wenn Sie eben den medizinisch-ökonomischen Fußabdruck ausmessen, wobei es steht ja ausdrücklich medizinisch-ökonomischer Fußabdruck. Es geht nicht nur um Wirtschaft, sondern auch um Versorgung dabei. Sie sind ja nicht die Ersten, die den ökonomischen Fußabdruck ausmessen, aber das ist ja noch mal ein bisschen was anderes da, oder?
Auf jeden Fall. Also man muss natürlich sagen, wenn wir aufs Gesundheitswesen schauen und wir als Interessensverband für die Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland, in Klinik als auch in Praxis, agieren ja nicht im luftleeren Raum. Wir sprechen sehr, sehr viel von Ökonomie im Gesundheitswesen und manchmal wird auch das Thema, welche Medizin oder welche Versorgung damit organisiert wird, rückt gerne in den Hintergrund in der Betrachtung. Und das ist, glaube ich, was Natürliches. Wenn es um Geld geht, werden wir alle sehr viel emotional und reden auch von großen Summen immer wieder gerne, vergessen aber dabei ganz häufig, was da eigentlich passiert am Ende des Tages. Und warum wir als Verband uns damit beschäftigen, hat eigentlich den Hauptgrund, dass wir natürlich sagen, wir sehen, Bevölkerung wird älter. Wir haben einen hohen medizinischen Fortschritt jedes Jahr, kommt er da hinzu. Aber auch das geht einher mit einer hohen Personalintensität in diesem Bereich. Und wenn man jetzt nur die ökonomische Schraube drehen würde und sagen würde, so, naja, wir müssen jede Ressource heben, damit es einfach nur günstiger wird. Das hat ein natürliches Ende. In der Ökonomie ist das nun mal so, dass man Dinge nicht bis zum Ende immer zurückdrehen kann und immer überall alles nur sparen kann. Und diese Diskussion wollen wir gerne auch mit unserem Beitrag bereichern an dieser Stelle und sagen, es sind zwei Seiten der Medaille, die zusammenwirken. Und sozusagen das Gesundheitswesen immer nur als reinen Kostenfaktor zu betrachten, ist einfach schlichtweg falsch. Sondern Investitionen ins Gesundheitswesen oder auch in die Gesundheitswirtschaft haben einen viel, viel größeren Effekt auf das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland. Und dabei wollen wir gerne unseren Beitrag leisten und machen uns deshalb auch diese Mühe.
Also das Gesundheitswesen ist nicht nur ein Kostenfaktor. Das haben wir ja auch schon an anderer Stelle in den letzten Jahren immer mal gehört, zum Beispiel von der Pharmaindustrie. Die haben das ja auch mit eingebracht, dass man eben auch einen Beitrag zu einer prosperierenden Wirtschaft, aber auch zu einer gesunden Bevölkerung, die natürlich dann auch zur Prosperität beiträgt in einem Gemeinwesen. Das heißt am Ende aber trotzdem, dass die Beiträge doch auch ja bezahlt werden müssen, oder? Also das ist ja gar nicht so einfach auseinander zu klamüstern. Man hat einerseits die Kassenbeiträge, die die Versicherten und die Arbeitgeber bezahlen müssen und oder auch die Beiträge zur privaten Krankenversicherung. Die dürfen nicht zu sehr steigen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch nicht nur ein Kostenfaktor. In diesem Spannungsfeld bewegen Sie sich natürlich in einer alternden Gesellschaft noch viel mehr als sowieso schon.
Vollkommen korrekte Darstellung. Das ist, sag ich mal, wir sind natürlich jetzt gerade in der aktuellen Bundesregierung immer wieder auch mit der Frage natürlich von Kostenentwicklung, auch gerade im Gesundheitswesen konfrontiert, von Spargesetzen oder etc. Aber da mein ganz klares Petitum, das hat ein Ende, diese Debatte. Und die hat ein sehr, sehr schnelles Ende, nämlich die Bevölkerung altert in Deutschland. Die Bevölkerung hat einen höheren Bedarf an Versorgung. Und all das wird ganz natürlich genau dazu führen, was Sie gerade angesprochen haben, dass Beiträge ansteigen werden. Wie stark die ansteigen werden, da kann man sicherlich dran steuern und auch darüber diskutieren. Aber man wird nicht drum herkommen, weil das Gesundheitswesen per se ein sehr personalintensiver Bereich ist. Und dieser sehr personalintensive Bereich lässt sich nicht einfach von A nach B umstrukturieren. Also es gibt ja manche Futuristen, die gucken in die Zukunft und sagen, demnächst machen das dann alles Roboter. Aber auch das sind natürlich Investitionen, die man dann tätigen müsste, Ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil ich das eher nicht so sehe. Also es wird auch weiterhin ein Bereich sein, wo wir mit viel Personaleinsatz tätig sein werden, sodass das immer wieder auch zu höheren Beiträgen führen wird.
Also das ist unvermeidlich, sagen Sie, diese höheren Beiträge. Werden wir dann also als irgendwann jetzt, wir sind ja jetzt bei 41,5% Sozialversicherungsbeitrag, Gesamt, Hälfte Arbeitnehmer, Hälfte Arbeitgeber, ein bisschen mehr vielleicht Arbeitnehmer, je nachdem, wie viele Kinder Sie haben in der Pflegeversicherung. Ist das dann tatsächlich so, dass das ins Unendliche steigt? Und wie könnte das denn eigentlich dann finanziert werden später, wenn es immer weiter steigt?
Na, ob es ins Unendliche steigt, würde ich ein Stück weit Wasser in den Wein kippen. Insofern, dass man natürlich sich darüber auch im Sinne der Ökonomie die Frage stellen muss, ist alles sinnvoll, was passiert? Gibt es Anteile, die anders auch finanziert werden als vielleicht über eine solidarisch gesetzliche Krankenversicherung? Wir hatten in der Vergangenheit ja Elemente davon, die aber auch, wenig zielgerichtet umgesetzt wurden, beziehungsweise auch nach kurzer Zeit wieder abgeschafft wurden. Sagt man nur das böse Stichwort Praxisgebühr. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, gibt es vielleicht auch andere Wege, Dinge zu finanzieren? Oder ist jede Leistung, die wir im System erbringen oder die gewünscht wird, das ist ja auch oftmals ein Thema der Nachfrage der Versicherten und der Patientinnen und Patienten, wirklich notwendig? Weil man natürlich, wir befinden uns in einem ökonomischen System, auch haushalten muss. Und das kann man natürlich entweder mit der Schraube, dass man Leistungen in der Bewertung runterfährt oder vielleicht Elemente der Budgetierung aufrechterhält. Oder man kann natürlich auch darüber sprechen, ob wirklich jede Leistung, so wie sie heute passiert, auch in der Zukunft so passieren muss oder eben dann anders vonstatten geht beziehungsweise anders finanziert wird.
Ja, das ist dann eine Frage auch der Steuerung und dann, wie diese Steuerung passiert, nicht? Also vielleicht eine Umstrukturierung mancher Versorgungsstrukturen, die nicht zu einer Verschlechterung führen würde, ist gar nicht so einfach.
Exakt, da steckt der Teufel im Detail.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu der personalintensiven Branche, die ja das Gesundheitswesen ist und besonders eben in diesem medizinisch-pflegerischen Bereich. In Ihrer Studie habe ich nochmal gelesen, es sind alleine in der ambulanten und stationären Versorgung zusammen, also das ist wohl mit Pflege, nehme ich an, mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt. Also weit mehr als allein in der Autoindustrie, die Sie da als Vergleich dann auch anführen. 3 Millionen in nicht stationären Einrichtungen von diesen 5 Millionen. In einer alternden Gesellschaft mit Personalmangel oder Fachkräftemangel ist das ja eine sehr schwere Situation eigentlich. Sie schaffen Jobs, für die im Zweifel die Beschäftigten fehlen. Das heißt, das treibt dann die Preise für die Löhne auch wieder in die Höhe. Haben wir jetzt gerade mit dem MFA-Tarifabschluss auch gesehen. In welche Richtung sehen Sie da Lösungen, um den ökonomischen Fußabdruck auch zu erhalten, wenn eben diese Personalintensität aufrechterhalten bleibt?
Also ich glaube, ich habe es ja jetzt schon zweimal gesagt, dass das Gesundheitswesen ein personalintensiver Bereich ist, das wird sich auch in Kürze nicht so ändern in dieser Form und das wird auch so bleiben. Das Gesundheitswesen insgesamt und auch das dort tätige, die dort tätigen Beschäftigten, das dort tätige Personal müssen in einem Wettbewerb auch anderen Bereichen gegenüber standhalten können. Daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst zu Abwanderungstendenzen kommen, dass eben plötzlich MFAs, Sie haben das Beispiel angesprochen, eben nicht mehr in der Praxis tätig sind, sondern plötzlich nur noch angestellt in einer Krankenversicherung oder einer Krankenkasse sein möchten, weil sie dort eben andere Löhne aufrufen können und andere Gehälter bekommen. Damit haben wir aber ein Versorgungsproblem dann plötzlich vor der Brust, weil uns diese Personen im System fehlen, sodass wir also eine Weiterentwicklung gerade auch von Honoraren oder auch Vergütungen in allen Bereichen logischerweise nicht vorbeikommen. Ich habe es gerade schon angesprochen, welche Intensität das passiert. Das ist natürlich zu diskutieren immer wieder. Aber wenn ich das vielleicht kurz an dieser Stelle hier einflechten darf, gerade jüngst hat man ja Äußerungen von Krankenkassenvertretern gehört, die sozusagen die Vorhaben der Bundesregierung bei der Entbudgetierung der Ärzteschaft aus der Zeit gefallen bezeichnen und beschreiben. Da muss man natürlich sagen, eigentlich ist es genau andersrum. Ich würde eher sagen, wer das heute noch so weiter proklamiert, der ist ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Wir kommen wirklich in der Versorgung und in der Gestaltung von Versorgung und damit auch dem wirtschaftlichen, ökonomischen Fußabdruck für Deutschland nur voran, wenn wir uns zum Beispiel mit solchen Themen auch beschäftigen und darüber sprechen, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, dass die Mittel gekappt werden und wir uns aber wundern, dass es kein Mehr an Versorgung gibt und damit auch kein Mehr an Wirtschaft, in Anführungszeichen.
Ein Thema ist in Ihrer Studie auch, dass es um die den Erhalt der Selbstständigkeit geht in den Praxen. Das ist ja durchaus, Sie beschreiben auch sehr eindrücklich, wie sich die Anzahl der angestellten Ärzte erhöht hat in den letzten 20 Jahren ungefähr. Das ist ja fast wie ein Tsunami sieht das aus, wenn man, also das ist ja, oder eine Exponentialfunktion beinahe, wie sich das weiterentwickelt hat. Es ist ja, wenn man als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber im Gesundheitswesen tätig ist, da hängt ja dann die Verantwortung für das Personal dran, aber da wird dann auch investiert. Und damit erhöht sich dann auch wieder der ökonomische Fußabdruck natürlich. Können Sie da vielleicht mal Zahlen nennen, um welche Summen es sich da dreht? Und ist das vielleicht auch ein Teil, der die jüngeren Ärzte heute abschreckt, sich niederzulassen? Und ist diese damit wollen wir es vielleicht erstmal bewenden lassen, dann kann man immer noch weiter fragen.
Also grundsätzlich muss man sagen, also wenn es dazu kommt, dass Fachärztinnen und Fachärzte sagen, sie wollen sich niederlassen, haben sie natürlich jede Menge Themen vor der Brust. Sei es, übernimmt man eine bestehende Praxis, gründet man eine Praxis neu, mit welchem Personal tut man das, macht man das alleine oder in einem größeren Verbund mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, und je nachdem variieren natürlich auch, sag ich mal, Investitionen in Euro pro der eigenen Praxis sehr, sehr stark. Man kann sehen, und es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass eben Fachärzte und Fachärzte pro Jahr, wenn sie am Markt sind, roundabout 90.000 bis 100.000 Euro in die Praxis jedes Jahr investieren, um sozusagen, damit die Praxis funktioniert und auch läuft, sei es durch Personal.
Also da ist die Gründung mit dabei, nicht?
Wie bitte, Entschuldigung?
Die Gründung der Praxis ist da mit dabei, nicht? Also das wird dann sozusagen über die Jahre dann auch gemittelt.
Die Gründung an sich ist nochmal ein Stück weit höher, weil Sie haben natürlich erstmal erste Anschubkosten. Also diese 90.000 bis 100.000, von denen ich gerade sprach, sind wirklich die jährlichen Betrachtungen, sei es eben durch Anschaffung von neuen Gerätschaften, aber auch der Büroausstattung etc. pp. Ja. Und wenn Sie aber nur auf die Gründung zum Beispiel gucken, da variiert es sehr, sehr stark. Da haben wir natürlich, gerade wenn wir auf die fachärztliche Versorgung gucken, sag ich mal, Fachärzte der Grundversorgung, die auch weniger Geräte, sag ich mal, im Alltag einsetzen. Und dann haben wir natürlich aber auch hochintensive Bereiche, wo viel Investitionen auch gerade in Technik und Co. passieren muss. Und da bewegen wir uns locker in einem Spielraum von 100.000 bis 400.000 Euro sogar pro Gründung. Das sind, wie gesagt, aber nur Mittelwerte. Da ist leider die Datenbasis insgesamt in Deutschland nicht ganz so transparent, sodass man nur so einen Korridor ansprechen kann meistens.
Und sind solche Summen, also kann das sein, dass sich da junge Mediziner oder Medizinerinnen abschrecken lassen, wenn sie sowas hören? Das muss ja auch erstmal alles erwirtschaftet werden. Ist das das, was vielleicht die Niederlassungswilligkeit ein bisschen bremst, oder in welche Richtung steuern wir da? Das wäre ja dann tendenziell auch ein Ausgangspunkt für Strukturwandel, wenn eben nicht genug Nachwuchs kommt, der eben in die vorhandenen Strukturen einsteigt.
Also ich bin der Überzeugung, dass wenn die Rahmenbedingungen insgesamt gut gestrickt sind, dass sich ausreichend genug junge Leute finden, die auch überzeugt in die Gründung einer Praxis einsteigen. Dafür gibt es auch viele Institutionen, gerade auch die Berufsverbände, aber auch Standesbanken, die dabei auch unterstützen und auch viele Ängste abbauen. Aber Sie haben ja die angestellten Ärzte und Ärzte angesprochen. Nicht für jeden ist dieses Modell das Richtige, sozusagen, wenn man fertig ist mit der Weiterbildung, dann diesen Schritt auch zu gehen. Sondern tasten sich teilweise auch erstmal an das Thema eigene Praxis und auch diese Investitionen, die damit verbunden sind, heran. Sei es erstmal vielleicht eine Anstellung oder auch nur eine Teilanstellung, Teilzeittätigkeiten etc. Das muss man einfach heute feststellen, dass da die Generationen unterschiedlich ticken, aber es gibt dann doch sehr viele, die sich dann später auch entscheiden, eben dann wieder den Hut aus dem Angestellten-Dasein zu wechseln und dann zu sagen, naja, jetzt habe ich das gesehen bei meinem Chef oder meiner Chefin, wie läuft das eigentlich so in der Praxis? Mhm. Das kann ich auch und diesen Schritt will ich auch gehen.
Mhm. Also da glauben Sie, dass das auf die Dauer dann doch abfärben wird?
Davon bin ich überzeugt, ja. Okay. Ich glaube schon.
Das ist ja, also wenn wir jetzt nochmal auf den medizinischen Fußabdruck gucken, dann geht es ja tatsächlich um 550 Millionen Behandlungsfälle. Auch das schreiben Sie ja in Ihrem Papier, davon fast 340 Millionen in fachärztlichen Einrichtungen, also in der ambulanten Medizin. Aber ich spüre in dem Papier an der einen oder anderen Stelle doch so eine Art Pessimismus. Eben waren Sie jetzt relativ optimistisch, haben gesagt, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann läuft die Sache und dann bleibt das auch so erhalten. Und wenn ich aber so ein bisschen hier und da mal lese, dann sehe ich, dass die Anzahl der Praxisinhaberinnen und Inhaber zurückgeht. Ich lese auch hier und da ein Noch. Das ist wie so eine pessimistische Grundhaltung, die sich da so durch dieses Papier ein bisschen durchzieht. Gleichzeitig geht es ja tatsächlich um eine niedrigschwellige Versorgung, wie sie im Moment im deutschen Gesundheitswesen ja tatsächlich da ist. Es gibt Termine, auch wenn die Kassen immer sagen, es ist nicht schnell genug. Aber steht das System aus Ihrer Sicht da auf der Kippe, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern? Oder woher kommt dieser Pessimismus?
Na, der würde Sie, glaube ich, nicht verwundern. Wir als Interessensverband der Fachärzte und Fachärzte beobachten ja seit längerem auch sozusagen, wie sich Gesundheitspolitik gerade jetzt auch unter der Ampelkoalition entwickelt. Und man muss feststellen, vielleicht hier ein kleiner Rückgriff auf die Zeit der Corona-Pandemie. Gerade die wirtschaftlich selbstständig tätigen Einheiten von Praxen haben einen Großteil der Last dieser Pandemie getragen mit ihren Angestellten und ihrem Personalkörper zusammen und finden in der aktuellen Gesetzgebung wenig Berücksichtigung und bekommen auch keine Antworten auf ihre Probleme. Wir untersuchen ja auch in unserer Studie das Thema, wie sich die Kosten entwickelt haben in den Praxen. Und da muss man halt feststellen, dass natürlich durch die Personalintensität Personalkosten ansteigen. Jeder MFA, jeder Mensch, der in der Praxis tätig ist, guckt natürlich, wie läuft es eigentlich in anderen Branchen, wie entwickelt sich dort das Gehalt oder der Lohn. Aber auch die Betriebskosten insgesamt steigen an. Und hierzu fehlen Antworten der Gesundheitspolitik insgesamt. Und die Abschlüsse der Anpassung des Orientierungspunktwertes bleiben halt unter einem Niveau, wo man sagt, damit kann man schon ein kleines Fragezeichen dran machen und sagen, so wird das in der Zukunft noch so halten? Oder entwickelt es sich wirklich in eine Situation, dass man sagen kann, damit kriegt man dieses Niveau von Versorgung nicht mehr organisiert? Wir haben dieses Thema der Behandlungsfälle angesprochen. Das kann sich ja sehen lassen, dass man jedes Jahr viele Millionen Menschen in der Praxis behandelt. Natürlich auch im Krankenhaus werden viele Menschen behandelt, aber in der ambulanten Struktur weitaus mehr Menschen. Aber demgegenüber muss natürlich so ein System sich auch weiterentwickeln und Schritt halten, sage ich mal, mit Entwicklung. Und da sind wir in der Tat pessimistisch. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sie zutreffend erkennen, was sich sozusagen ein Stück weit auch durch unsere Studie an dieser Stelle durchzieht. Genau.
Ja, Sie haben doch als Fachärztinnen und Fachärzte gibt es ja doch auch viele Möglichkeiten, sich eigene Nischen zu suchen, um diesem Kostendruck zu begegnen. Der ist ja in der Tat sehr hoch. Also Sie haben ja Inflation und Kostenentwicklung in den Praxen nebeneinander gelegt und die Kostenentwicklung in den Praxen ist deutlich stärker als die allgemeine Inflation tatsächlich. Also das fand ich auch eine interessante Kurve. Es lohnt sich also tatsächlich, sich das Papier mal ein bisschen genauer anzugucken. Aber die Möglichkeiten, in eigenen Nischen vielleicht diesem Kostendruck zu begegnen, die gibt es ja durchaus, sei es durch Selbstzahlerleistungen oder auch dieses Thema schneiden Sie ja an, das ist die Ambulantisierung über die Sektoren gleiche Vergütung in Hybrid-DRG zum Beispiel, die vielleicht da Perspektiven auch schafft. Wo sehen Sie da die größten Möglichkeiten vielleicht für die nächsten Jahre für Fachärztinnen und Fachärzte?
Grundsätzlich denke ich, kann es ja gar keine Lösung sein fürs System, dass man darauf angewiesen ist, sich Nischen suchen zu müssen, damit das sozusagen funktioniert und damit eine Praxis auch ordentlich funktionieren kann an dieser Stelle. Nochmal, wir reden hier über das Gesundheitswesen und wir alle wollen, da spreche ich auch selbst für mich, wenn ich alt und krank bin, möchte ich gut versorgt werden und möchte auch ein Gesundheitswesen vorfinden, in dem man gerne versorgt wird. Und ich glaube schon, der Punkt, den Sie ansprachen mit der Ambulantisierung, ist ein Thema für Fachärztinnen und Fachärzte. Wir engagieren uns ja da auch seit mehreren Jahren schon sehr, sehr intensiv, weil natürlich das Thema Strukturwandel insgesamt an uns nicht vorbeigeht. Und auch wir natürlich gerade für die Fachärztinnen und Fachärzte, die auch an der Grenze zwischen ambulanten und stationären oder vielleicht teilstationärer Tätigkeit unterwegs sind, haben wir natürlich auch die Chancen in so einer Form der Ambulantisierung, zum Beispiel in Form der speziellen sektorengleichen Vergütung sehen. Da kann man sich gut engagieren. Wir sind auch dabei, weiterhin unseren Input da in Richtung Politik zu spielen und darum zu werben, hier noch schneller und vor allem noch mehr Leistungen in diesem Bereich zu verschieben. Und damit natürlich einerseits Strukturveränderungen zu ermöglichen, andererseits aber natürlich auch, das sprachen Sie an, vielleicht auch eine Nische sich zu erschließen, Klammer auf, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Eigentlich denke ich, ist es nicht richtig, dass man sich eine Nische suchen muss, damit Versorgung insgesamt gestaltet werden kann.
Dann vielleicht, aber das Thema ist ja niemals erschöpfend behandelt. Aber ich glaube, vielleicht als Schlussfrage nochmal so ein Blick in die Zukunft. Wenn Sie jetzt diese neuen Möglichkeiten, die sich da vielleicht ergeben, langsam erstmal, aber vielleicht beschleunigt sich das Ganze ja ein bisschen. Wenn Sie sehen, dass zumindest die Kolleginnen und Kollegen im hausärztlichen Bereich vor einer Entbudgetierung jetzt stehen, dass also tatsächlich die Bundespolitik da auch neue Möglichkeiten eröffnet, vielleicht ja dann auch in absehbarer Zeit mit Perspektive für die Fachärztinnen und Fachärzte. Dazu sind Sie ja da, solche dicken Bretter zu bohren als Interessenverband. Wenn Sie das alles so zusammen sehen, wo geht die Reise hin? Wächst der Fußabdruck der Fachärztinnen und Fachärzte noch oder stagniert er oder wird er vielleicht ein bisschen kleiner werden in den nächsten Jahren? Was glauben Sie?
Ich glaube, er wächst. Wenn man auch die Vergleiche sich heranzieht, zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat ja diese Untersuchung auch zur Gesundheitswirtschaft nicht das erste Mal gemacht, kann man deutlich sehen, er wird immer weiter zunehmen und ein gut funktionierendes Gesundheitswesen ist auch ein, sag ich mal, Sozialkit im System. Aber vielleicht an diejenigen, die eher in dieser Kategorie denken, er muss gleich groß bleiben oder muss vielleicht kleiner werden, appelliere ich einfach nur, wer die Versorgung für Zukunft gestalten möchte, beziehungsweise auch gute Versorgung von heute erhalten möchte, kommt eben an der Abschaffung von einem Budgetdenken einfach nicht vorbei. Und das müssen wir miteinander gestalten, um auch in die Zukunft schauen zu können, damit Versorgung dann organisiert wird. Aber ich bin da fest von überzeugt, er wird wachsen.
Gut, das war das Ceterum Censeo der Fachärzte, Abschaffung der Budgets. Sehr gut. Herr Schneider, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in den Zustand der Facharztmedizin. Und ich wünsche den Berufsverbänden und dem Spitzenverband natürlich auch ein glückliches Händchen zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten im Strukturwandel, den Beitrag der Praxen auch zu sichern. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.